Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, 16 Uhr, die 102,6 Radio Free FM. Heute Nachmittag, 16 bis 17 Uhr, wie immer, so fast wie immer, um diese Zeit die Plattform. Mein Name ist Michael Trost und das Thema an der heutigen Plattform ist das Selbsthilfebüro Korn. Korn ausgesprochen, die Koordinationsstelle Regionales Netzwerk. Und vom Selbsthilfebüro Korn, von Korn sind bei mir zu Gast die zwei, ja, Bürokräfte, die als Ansprechpartnerin für alle, ja, sagen wir, Fragen rund um die Thematik Selbsthilfe immer zur Verfügung stehen, oder fast immer, wenn geöffnet ist, natürlich sind. Zum einen die Frau Christine Lübbers. Hallo, Frau Lübbers.
Hallo.
Und zum anderen die Frau Lydia Ringshandel. Hallo, Frau Ringshandel.
Hallo.
Schön, dass Sie wieder mal bei uns sind. Wir haben schon vor der Sendung kurz gesprochen. Wir hatten schon einige Male Korn hier als Thema. Das letzte Mal irgendwann im Jahr 2019 und natürlich zwischen 2019 und jetzt Mitte 2023 sind fast 4 Jahre vergangen. Gibt es auch das ein oder andere an neuen interessanten Aspekten von Korn zu berichten. Aber bevor wir einsteigen in die Thematik, ich würde sagen, und Sie erinnern sich vom letzten Mal natürlich, wir machen immer eine kurze Vorstellrunde, damit dann die Hörer auch wissen, wer ist denn die Frau Lübbers, wer ist denn die Frau Ringshandel und was haben die mit Korn eigentlich zu tun? Das heißt, Sie wissen schon, kurze Vorstellrunde wie gehabt. Wer mag anfangen? Ja, gerne, Frau Lübbers, dann Sie.
Ja, hallo Herr Trost und ein großes Hallo an alle Zuhörer. Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung, dass wir hier wieder zu Gast sein dürfen. Das freut uns natürlich sehr. Wir freuen uns immer, wenn wir über das Selbsthilfebüro Korn und die Selbsthilfe berichten können. Ja, ich bin nun seit 2014 eigentlich schon beim Selbsthilfebüro Korn beschäftigt, bin Diplom-Sozialarbeiterin und in meinem früheren Leben habe ich bei der Sparkasse als Sparkassenbetriebswirtin gearbeitet und ja, daher bei Korn überwiegend zuständig für die Geschäftsführung in Teilzeit.
Mhm. Frau Ringshandel.
Ja, von mir auch ein herzliches Dankeschön für die Einladung. Ich bin seit 2010 jetzt beim Selbsthilfebüro Korn dabei, bin gelernte Diplom-Sozialpädagogin, habe eine Vollzeitstelle und bin schwerpunktmäßig für die Auskunft der Hilfesuchenden zuständig, auch für die Selbsthilfeunterstützung, also ein ganz vielfältiges Aufgabengebiet. Wir werden gleich mehr berichten.
Mhm. Ja, da möchte ich noch unsere neue Mitarbeiterin erwähnen, die jetzt heute leider nicht dabei ist. Das ist die Frau Olivia Schmid. Die ist seit letztem Jahr, seit 1.7. Bereichert sie unser Team und ist natürlich total froh mit einer 45%-Stelle, unterstützt sie uns und das ist total klasse.
Schön, das heißt, Sie haben Verstärkung bekommen und das ist eine auch der Veränderungen, der Neuerungen, eine der Neuerungen, die es seit der letzten Sendung dann heute zu berichten gibt. Ja, ich denke, wir müssen erstmal ganz kurz noch auf die Geschichte zurückkommen. Korn, wir haben schon gesagt, die Koordinationsstelle Regionales Netzwerk ausgesprochen. Seit wann gibt's den Korn und wer hat es denn mit welchem Ansinnen irgendwann mal begründet? Also vielleicht mal so einen kurzen Sprung zurück in die Geschichte. Ich meine, ich weiß natürlich inzwischen schon ein bisschen mehr, aber dass die Hörer damit auch nochmal einfach Bescheid wissen.
Ja, Selbsthilfebüro Korn gibt es jetzt ja nun schon seit über 30 Jahren, 1989 entstanden in der medizinischen Soziologie der Universität Ulm und hat sich so über die Jahre weiterentwickelt. Und Korn ist eine von bundesweit rund 300 Selbsthilfe-Kontaktstellen, die professionell arbeiten. Und ja, vielleicht sage ich auch noch mal ganz kurz dazu, was wir sind die zentrale Anlaufstelle zum Thema Selbsthilfe hier in der Region Ulm, Neu-Ulm und im Alb-Donau-Kreis, also länderübergreifend zuständig. Ja, und also es können sich alle Menschen an uns wenden, die an Selbsthilfe interessiert sind, das heißt, die auf der Suche sind nach einer Selbsthilfegruppe oder aber auch nach einem psychosozialen Hilfsangebot. Also jeder kann bei uns anfragen. Und die bestehenden Gruppen werden natürlich von uns unterstützt während ihrer laufenden Arbeit, und ganz intensiv begleiten wir Gruppenneugründungen. Ja, und unser Büro war eben viele Jahre jetzt bis Ende 2021 in der psychosomatischen Klinik angegliedert, des Uniklinikums Ulm. Ja, und da besteht auch ein Kooperationsvertrag nach wie vor fort, auch wenn unser Büro jetzt in der Innenstadt ist.
Ja.
Ja, das so zur Entstehungsgeschichte.
Mhm. Wir haben es, glaube ich, gesagt, es war 1989 dann die Gründung, das heißt 2019 haben wir damals 30 Jahre gerade, oder hatten Sie gefeiert, auch dann zum Thema gehabt, das heißt, dann sind es inzwischen also 34 Jahre, nächstes Jahr dann 35, also doch schon eine ganze lange Historie. Und Sie haben es eben gesagt, also für Ulm und Alt-Donau-Kreis sind Sie dann zuständig und das einzige Büro, das heißt räumlich gesehen, die nächsten sind dann wo, Richtung Augsburg, Stuttgart oder wie weit weg, muss man dann schauen, dass es auch sowas vergleichbar gibt?
Also wir sind auch für Neu-Ulm zuständig, mhm, also auch für Bayern. Und dann gibt es nächsten Umkreis in Bayern Augsburg. Kempten, mhm, und dann in Baden-Württemberg
Biberach oder dann wieder Göppingen, Geislingen, so die, ja, Ecke.
Ja, ich frage deshalb, weil natürlich unser Einzugsbereich auch in diese Richtung bis Richtung, naja, Augsburg nicht ganz reichen wird, aber jemand, der zuhört, sagen wir mal, irgendwo da hinten Illertissen oder irgendwo Weißenhorn, der hätte dann auch die Möglichkeit, nach Ulm zu kommen. Sie haben gesagt, das ist dann länderübergreifend, also und so weit. Letztendlich wäre dann auch die Möglichkeit, dass jemand kommt und dann auch zu Ihnen,
ja, kommt. Auf jeden Fall. Also uns erreichen auch viele Anfragen, auch von überregional, und da können wir dann auch an die entsprechenden Kolleginnen verweisen oder einfach recherchieren, was es da sonst noch gibt an Anlaufstellen.
Also wenn uns jemand zuhört und der zum Beispiel im Stream in Hamburg sehr theoretisch und jetzt sagt Interesse, dann könnten Sie, wenn der jetzt bei Ihnen anfragen würde, wiederum sagen, wer zum Beispiel in Hamburg oder in einer anderen Stadt möglicherweise Ansprechpartner wäre, wie man dort wen erreicht. Das wäre dann auch in Ihrem Ihrer Vernetzung in dem Netzwerk dann alles irgendwie für Sie nachschaubar,
ja,
sage ich mal.
Ja, auch möglich. Mhm.
Ja, deswegen regionales Netzwerk, aber Sie haben Verbindung in viele Institutionen hinein, also ich glaube nicht nur zu den Selbsthilfebüros, sondern auch, ich glaube, in viele Selbsthilfegruppen sowieso, aber ich glaube, andere karitative Stellen, mit denen haben Sie, glaube ich, auch viel Kontakt, oder? Die also in dem Umfeld psychosoziale Betreuung oder Caritas-Betreuung von Menschen irgendwo tätig sind, ist, glaube ich, so, ne?
Ja, die Netzwerkarbeit ist ein ganz wichtiger Baustein unserer Arbeit. Wir sind über verschiedene Arbeitskreise vernetzt und müssen natürlich auch gut Bescheid wissen, was es hier an Angeboten gibt in Ulm und Umgebung, um Hilfesuchenden dann einfach die möglichst passenden Angebote auch weitergeben zu können. Mhm. Und von dem her ist ganz wichtig, immer up to date zu sein, was es hier so gibt in der Region.
Mhm. Ja, Korn an sich ist ein Verein, eingetragener Verein, wir haben schon gesagt, 1989 gegründet. Jetzt, wie viele Menschen sind denn in diesem Verein dann als Vereinsmitglied tätig und wie weit ist jetzt das Engagement? Also Sie sind als die Büroansprechpartnerin mit Vollstelle oder mit Teilzeitstelle beschäftigt, aber ich nehme an, der Verein hat ja dann einfach noch mehr Mitglieder, wahrscheinlich auch Ehrenämtler. Also wie ist das strukturiert? Wer führt den Verein? Was ist dort vielleicht auch ansonsten Aktivitäten, also was andere vielleicht Personen in dem Verein machen? Also wie kann man sich den Verein denn so vorstellen?
Ja, der Verein hat natürlich einen Vorsitzenden, das ist der Professor Harald Gündel, der Leiter der Psychosomatik am Uniklinikum Ulm ist, einen stellvertretenden Vorsitzenden, das ist der Dr. Klaus Hönig, Leiter der Krebsberatungsstelle. Und dann gibt es aber noch einen Schatzmeister, es gibt eine Schatzmeisterin beziehungsweise, und das Besondere finde ich ist auch, dass der Vorstand eben auch ist natürlich ehrenamtlich tätig, und es sind auch ehrenamtlich Tätige aus der Selbsthilfe im Vorstand als Beisitzer und auch als Schriftführer mit engagiert, und es gibt rund 80 Mitglieder beim Selbsthilfebüro Korn. Da gibt es ja einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung, mehrere Vorstandssitzungen, was uns eben auch wichtig ist, dass die Perspektive der Selbsthilfeaktiven, die sich ja ehrenamtlich in den Gruppen engagieren, dass diese Perspektive eben auch in unserer Arbeit mit einfließt.
Das heißt, die Zielsetzung ist auf jeden Fall, Informationen zu geben, auszutauschen, Beratung im Sinne, wende dich bei Bedarf zu einer bestimmten Selbsthilfe, zu einer bestimmten Gruppe, den Kontakt vermitteln sie. Also sie machen nicht selber jetzt unmittelbar die Betreuung, sagen das und das und das, sondern sie geben die Info weiter und das ist Bestand, also, oder wie soll man sagen, das steht in der Satzung des Vereins als Zielsetzung drin, informieren, vernetzen und ja, einfach den Menschen so weiterhelfen. Ja, so kann man das so richtig beschreiben.
Genau, und so der zweite Part ist aber auch die Unterstützung der Selbsthilfeaktiven von der Gründung, aber auch für die bestehenden Gruppen. Da sind wir Ansprechpartner in allen Gruppenbelangen und unterstützen die auch intensiv.
Mhm. Ja, das heißt, wie ist das zum Beispiel, wenn jetzt irgendwo ein Verein gegründet wird und der hat noch keine Räumlichkeiten oder braucht für seine Zusammenkunft dann irgendwie ja so ein Material, irgendwo einen Notizblock oder vielleicht einen Computer, darf der dann auch bei Ihnen anfragen, wenn jetzt irgendwo Selbsthilfegruppe XY sich neu gründet, also das, was Sie dann auch beisteuern können, unterstützen können oder eher in eine andere Richtung im Sinne von, wir beraten euch methodisch, wie ihr das am besten angeht oder welche Unterstützung meinen Sie jetzt da?
Wenn jemand eine ganz neue Gruppe gründen möchte, dann laden wir zunächst zum Gründungsberatungsgespräch zu uns ins Büro ein. Und da tauchen natürlich verschiedene Fragen auf. Zum einen die Raumsuche oder auch die Suche nach Gleichbetroffenen. Wie wird die Gruppe bekannt gemacht? Oder natürlich auch inhaltliche Tipps, wie so ein Gruppentreffen dann gestaltet wird. Also da bieten wir wirklich ja zu sämtlichen Fragestellungen Unterstützung an.
Ja, haben wir denn schon gesagt, wo Sie jetzt sitzen? Ich glaube, wir haben dann gesagt, die sind umgezogen. Genau wo findet man sie? Also wenn jetzt Menschen, und dann müssen wir auch gleich die Uhrzeiten oder die Kontaktzeiten zu nennen, wenn jemand also Interesse hat, sie zu besuchen, vorbeizukommen, wo findet er sie und zu welchen Zeiten kann derjenige kommen oder können diejenigen kommen?
Also unser Büro ist in der Kornhausgasse 9 in Ulm, recht zentral in der Stadt. Und unsere Kontaktzeiten sind Montag bis Mittwoch 10 bis 12 Uhr, dienstags zusätzlich 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 Uhr bis 17.30 Uhr. Und es empfiehlt sich immer vorab, nochmal einen Termin auszumachen, weil wir eben auch Beratungsgespräche haben oder auch bei verschiedenen Arbeitskreisen vertreten sind.
Ja, und ansonsten können jetzt also die Leute also nach Voranmeldung oder nach Vorinfo auf jeden Fall problemlos vorbeikommen und dann sich informieren oder halt ja telefonisch oder persönlich oder dann, ich weiß nicht, wie ist das bei E-Mail, wenn jetzt jemand schreibt, wird das auch ermöglicht?
Ja, auf jeden Fall. Also die meisten Anfragen erreichen uns auch tatsächlich per E-Mail, aber auch telefonisch und hin und wieder kommt auch jemand persönlich vorbei. Aber man kann gerne auch jederzeit eine Mail schreiben.
Wie war denn das eigentlich während der Corona-Zeit? Ich meine, da haben ja viele Institutionen dann zum Beispiel so Online-Kontakt ermöglicht. Gab es oder gibt es daraus vielleicht auch resultierend irgendwie die Möglichkeit, sich über irgendein Online-Tool zuzuschalten? Ist sowas auch drin oder das eher nicht? Also, dass Sie zum Beispiel, ja, Skype oder irgendwie, oder Zoom oder irgend sowas sagen, kann man Sie auch erreichen? Ist das?
Das ist auch möglich. Auch? Also, Corona-Zeit war natürlich auch für uns eine große Herausforderung und wir haben uns auch intensiv mit solchen virtuellen Austauschmöglichkeiten beschäftigt. Ja. Und so ein Austausch über Zoom zum Beispiel wäre auch denkbar.
Ja, und für alle diejenigen, bevor wir dann nachher die erste Musik spielen, die jetzt vielleicht parallel zur Sendung ein bisschen schauen wollen auf einer Website, wo findet man sie denn online? Also welche URL kann man denn nachgucken? Wo findet man sie denn?
Da sind wir zu finden unter www.selbsthilfebüro-korn.de.
Ja, auch bei Social Media irgendwo oder das noch nicht, weil viele gucken inzwischen auch in das Social Media.
Ja, bei Facebook und bei Instagram sind wir auch dabei neuerdings. Ja. Das muss ich gerade mal nachlesen nach der Adresse. Auf Facebook unter selbsthilfebüro.korn und auf Instagram unter selbsthilfe.ulm.
Jetzt wollen wir aber ein bisschen näher in das Thema Begriff Selbsthilfe einsteigen und die Frage ist, was genau ist eigentlich Selbsthilfe? Was genau ist der Gedanke, die Idee dahinter? Und seit wann vielleicht auch gibt es überhaupt diesen Gedanken, dass vielleicht Menschen nicht nur zu einem Arzt gehen oder irgendwie zu irgendwo hingehen, sondern sich auch vielleicht zusammentun und dann in solchen Selbsthilfegruppen auch miteinander austauschen. Also ich weiß nicht, gibt es das schon 50, 100 Jahre oder ist das auch erst mit dem Entstehen gleichzeitig wie Korn entstanden, ist vor 30 Jahren aufgekommen? Sprechen wir einfach ein bisschen über die ganze Thematik Selbsthilfe. Wer mag? Also
ja, dann ja, die Grundlage des Selbsthilfe gibt's ja natürlich schon länger. Mhm. Also so in den 70er Jahren ist das hier auch so aufgekommen. Eigentlich eher so, ja, dass sich Patienten oft unmündig gefühlt haben und Informationsdefizite hatten, und so ist es eigentlich entstanden, hat sich natürlich permanent jetzt auch weiterentwickelt und die Schwerpunkte auch natürlich haben sich ein bisschen verschoben. Ja, grundsätzlich ist so die Grundlage von Selbsthilfe, also des Selbsthilfegedankens, die Überzeugung, dass jeder Mensch zunächst verantwortlich ist für sein Leben und auch die Fähigkeiten besitzt, sein Leben selbstbestimmt zu gestalten. Also Selbsthilfe bedeutet zunächst mal für jeden Einzelnen eigentlich, selber aktiv zu werden, raus aus der Opferrolle zu kommen, seine Probleme selber in die Hand zu nehmen und seine Spielräume zu nutzen, um einfach nach Lösungen zu suchen, um das Leben, das durch was auch immer vielleicht in Schieflage geraten ist, wieder selbstbestimmt zu gestalten. Das kann man natürlich alleine auch machen, aber der Kerngedanke ist, dass es einfach gemeinsam mit anderen sehr viel leichter geht. Das ist der Kerngedanke der gemeinschaftlichen Selbsthilfe, wo sich Menschen zusammentun, die entweder selbst oder auch als Angehöriger, die ein gemeinsames Thema haben. Also zum Beispiel die gleiche Krankheit, es kann auch eine Einschränkung sein, aber auch ein seelischer Konflikt oder einfach ein gemeinsames Thema wie Umweltschutz, die sich einfach gemeinsam von einem Thema betroffen sind und sich dann eben gegenseitig unterstützen und helfen. So ja, ein Grundprinzip ist in der Selbsthilfe das Geben und das Nehmen. Nach dem Prinzip funktioniert so eine Gruppe, dass jeder sich einfach auch einbringt, einer für alle, alle für einen. Und das wesentliche Kriterium ist eben auch, dass in der Selbsthilfegruppe, dass es keine professionelle Leitung gibt. Die Betroffenen engagieren sich gemeinsam, die Kompetenz liegt bei den Betroffenen, sie agieren eigenverantwortlich. Das ist so eins der Kernmerkmale. Ansonsten sind Selbsthilfegruppen, ja, gibt es eine riesengroße Vielfalt und jede Gruppe ist einfach auch anders und bestimmt eben einfach ihre Inhalte auch selbst.
Ja, die Fragestellung, seit wann es das gibt, war so ein bisschen auch bei mir der Gedanke im Hintergrund. Dazu bedarf es ja auch einer gewissen Bereitschaft der Menschen, sich zu öffnen, sich nicht nur irgendwo vielleicht hinter einer Fassade zu verstecken. Und diese Denke, dass der Mensch vielleicht ein bisschen offener sich austauscht, hätte ich auch gesagt, ist wahrscheinlich erst so 60er, 70er Jahre, wo die Menschen vielleicht ein bisschen unkomplizierter im Gegen- oder Miteinander geworden sind. Also von daher denke ich mir auch, das ist wahrscheinlich eben dann auch erst dort mit der Zeit gekommen. Und liege ich richtig mit der Annahme, der Vermutung, dass vielleicht die ersten Selbsthilfegruppen so aus dem Alkoholbereich kommen? Also ich meine, wenn man heute wahrscheinlich fragen täte, wen kennt der, welche Gruppen, sagen die meisten Leute wahrscheinlich sofort die anonymen Alkoholiker, oder? Ist das so vielleicht historisch eine der ersteren Gruppen, die da entstanden sind, oder liege ich da falsch?
Ja, kann man durchaus sagen. Ja. Tatsächlich sind auch die anonymen Alkoholiker ja eine recht bekannte Selbsthilfegruppe. Und ich glaube, deswegen verknüpfen auch viele das Thema Selbsthilfe automatisch mit dem Thema Sucht, was aber nur ein Thema von ganz vielen ist. Und ja, das ist auch das Spannende an unserer Arbeit, dass wir immer wieder neue Gruppen begleiten können und die Themen sind unglaublich vielfältig.
Ja, und die können umfassen Krankheiten im Sinne von medizinisch behandelbar, aber ich glaube auch, wenn ich es richtig weiß, im Sinne von zum Beispiel Trauerunterstützung, wenn jetzt Menschen irgendwie zum Beispiel jemanden verloren haben, also wo jetzt nicht jemand medizinisch gesehen krank ist, sondern die Seele eben vielleicht belastetes oder Schlimmes erlebt hat. Also das sind ganz weit, doch wenn ich das richtig weiß, gestaffelt dann Bereiche und ja, Themen, die vielleicht einfach zur Diskussion in diesen Selbsthilfegruppen dann anstehen.
Richtig, also auch soziale Themen und auch psychische Erkrankungen sind auch immer wieder ganz stark bei uns gefragt. Das Thema Depression oder auch Angststörungen, da erleben wir eine ganz enorme Nachfrage. Und ja, die Gruppen sind da teilweise auch schon am Limit, kann man sagen. Also die können das gar nicht auffangen, die große Nachfrage. Die haben teilweise schon eine Warteliste.
Oh. Heißt das, dass insgesamt die Nachfrage und damit auch der Bedarf in den letzten Jahren zugenommen hat oder stagniert? Oder ist das wirklich also eklatant eine Veränderung? Also wie ist da jetzt Ihre Erfahrung? Also wenn wir jetzt mal die letzten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren betrachten.
Also die Anfragen insgesamt, das sind so etwa 1.300, 1.400 im Jahr, die uns erreichen. Mhm. Die wachsen ganz leicht. Aber gerade was ja psychische Erkrankungen anbelangt, da können wir durchaus sagen, dass die Nachfrage ziemlich gestiegen ist.
Mhm. Wie ist das eigentlich, das würden jetzt wahrscheinlich die einen oder anderen auch fragen wollen, Männlein, Weiblein, also man sagt so ein bisschen, dass die Männer mehr Probleme auch in sich hinein fressen, wie man so sagt, oder eben weniger kommunizieren, Frauen dort eher bereit sind, vielleicht ihre Sorgen zu teilen. Also wie ist jetzt in den Gruppen, kann man das überhaupt feststellen, der Anteil Mann, Frau, oder ist das auch die Gruppe vielleicht ganz unterschiedlich?
Also man könnte vielleicht schon sagen, dass es etwas mehr Frauen sind, aber es sind auch sehr viele Männer in Selbsthilfegruppen aktiv. Es kommt natürlich auch auf die Themen an, aber ich finde, auch da hat ein Wandel stattgefunden, dass zunehmend mehr Männer in der Selbsthilfe auch aktiv sind. Ja, also ganz klar. Also grundsätzlich hat sich natürlich alles ein bisschen gewandelt, auch gerade, dass diese psychischen Themen auch eine enorme Anfrage haben. Klar, vieles kann man wenn es so gesundheitsbezogene Themen sind, früher gab es ja das Internet nicht, heute können man sich viel mehr über das Internet auch das reine Wissen vielleicht erschließen. Aber dennoch hat natürlich das immer noch seine große Berechtigung, die Kraft der Gruppe und der Austausch mit den anderen, was ja auch gerade durch die Pandemie wieder auch ganz deutlich wurde.
Das ist ein Punkt, der mir auch gerade einfällt. Ich vermute mal, dass vielleicht in Corona oder auch um Corona aus der Thematik Long-Covid und so weiter und so fort vielleicht auch wieder neue Themen oder beziehungsweise neue Bedarfe entstanden sind, oder? Weil ich meine, nicht nur die Last Corona, das ist einfach den Leuten zugesetzt hat, im Sinne von, man darf Menschen nicht mehr sehen oder hat jemanden verloren oder hat eben ja den Folgen zu knabbern. Also ich vermute, aus dem heraus hat es auch einige neue Gruppen und neue Aktivitäten, neues Handlungsumfeld irgendwie gegeben, oder?
Ja, das ist total spannend und das zeichnet auch die Selbsthilfe aus, dass sie eigentlich so ein bisschen ein Seismograph ist für gesellschaftliche Entwicklungen.
Ja.
Also Selbsthilfe spiegelt ganz oft die Bedarfe wider, was es in der Gesellschaft braucht, bevor es irgendwo anders auftaucht. Also gerade mit Long-Covid zum Beispiel haben sich ja Long-Covid-Selbsthilfegruppen gegründet. Und da war einfach ein immenser Bedarf da, dass Betroffene da einfach sich irgendwie auch alleine gelassen gefühlt haben. Es ist ja klar, es war ein ganz neues Feld, wo auch viele sich einfach auch nicht auskannten. Und dann haben sich Betroffene im ganzen Land zusammengeschlossen und haben Long-Covid-Selbsthilfegruppen gegründet.
Mhm.
Ja, das ist eine spannende Entwicklung.
Ja, wie ist das eigentlich jetzt mal auch zum Beispiel auf Jugendliche? Wir haben ja bestimmt, oder wie ich denke und weiß, auch viele jugendliche Zuhörer, gibt es dann auch Selbsthilfegruppen zum Beispiel im Sinne von, der Freund ist irgendwie oder Freundin ist nicht mehr da, ist irgendwas auseinandergegangen und dann sind die Partner total verzweifelt. Gibt es auch da in dem Sinne vielleicht für Jugendliche so, für solche Jugendthemen vielleicht irgendwo Selbsthilfegruppen oder Ansprechpartner? Also für verzweifelte Freundinnen ohne Partner, irgendwie sowas?
Das ist jetzt leider weniger. Also thematisch wird es natürlich passen, aber vom Alter her richten sich die Gruppen tatsächlich schon an Volljährige. Also das hat dann unter anderem mit Haftungsfragen zu tun.
Mhm. Genau. Das heißt, überwiegend sind es Menschen, die dann also nicht mehr im jungen Alter sind, die dann schon ein bisschen altersmäßig voran sind, sagen wir mal, die sich in Selbsthilfegruppen zusammentun. Wobei gerade, ich meine, wenn wir bevor die Alkoholiker genannt haben, natürlich da auch schon viele junge Leute mit Problemen haben. Ne? Also,
es gibt schon ein paar Selbsthilfegruppen, die sich jetzt junge Selbsthilfegruppe nennen. Mhm. Aber die meisten, das sind dann die Menschen schon mittleren oder älteren Alters, sage ich mal. Aber viele sind auch bunt gemischt vom Alter her.
Mhm. Die Zusammensetzung, also wir kommen dann vielleicht noch ein bisschen auf Ihre Datenbank, die Sie auch haben. Sind es dann bestimmte Themenfelder, dass Sie so eine Clusterung dann irgendwie haben, sagen Bereich so und Bereich so und das untergliedert sich dann die in die Gruppen, oder ist es linear, dass Sie quasi eine nach der anderen in der Datenbank dann drin haben, oder gibt es auch bei Ihnen einfach so ein bisschen Cluster oder Themenbereiche, nachdem man das irgendwo eingruppiert?
Also die sind jetzt bei uns alphabetisch geordnet, aber ich kann natürlich jetzt intern nach bestimmten Themenfeldern suchen, und über die Jahre habe ich da auch eine ganz gute Kenntnis und weiß, die und die Gruppe gibt's und kann dann entsprechend auch suchen und Auskunft geben.
Ja, mein Gedanke war nur, ob das vielleicht eine Nähe, wenn zum Beispiel jemand was sucht und es ist nicht genau in die Richtung, dass sie dann sagen, ah ja, in dem Umfeld von psychosozial gibt's aber vielleicht das oder das. Das war so eine Frage, der Hintergedanke gerade mit Clusterung oder mit Gruppen. Ja, wollen wir sie strecken.
Ja, also da muss ich einfach auch wirklich mal großes Lob an die Frau Ringshandel aussprechen, die das schon so viele Jahre macht und auch in, also überwiegend die Beratung am Telefon auch und per E-Mail macht. Also die Datenbank ist ja das Herzstück eigentlich unserer Kontaktstelle, und wenn jetzt jemand anruft und vielleicht nach einer Selbsthilfegruppe primär fragt, kann das sein, dass es eben durch das Gespräch, in dem sich Frau Ringshandler ganz viel Zeit nimmt und man einfach das Problem erörtert, auch kann das sein, das mündet vielleicht gar nicht unbedingt in eine Selbsthilfegruppe, dann vielleicht eher in eine in eine Beratungsstelle oder in ein anderes Hilfsangebot. Und das ist auch so eine, naja, ganz wichtige Funktion, die wir hier auch haben, dass einfach Menschen, jeder kann hier anrufen bei uns und sein Problem erstmal schildern, niemand wird abgewiesen, und dann schaut man eben gemeinsam in Ruhe, wie man die beste Unterstützung eigentlich gemeinsam finden kann. Und eben auch die Selbsthilfekräfte zu, also auch Anrufende oder Hilfesuchende zu motivieren, aktiv zu werden und sich Hilfe zu suchen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn so weit verbreitet heißt es ja immer, es ist doch eine Schwäche, Hilfe anzunehmen. Ganz viele Leute haben erst mal Probleme damit, aber eigentlich ist es eine Stärke, Hilfe anzunehmen.
Und wir haben gerade ein bisschen über Selbsthilfe im Allgemeinen gesprochen, und dann sprechen wir noch ein bisschen über den Sinn, über den Nutzen der Selbsthilfe. Frau Lübers.
Ja, zunächst einmal sich natürlich für sich selbst einzusetzen, aktiv zu werden und zu schauen, dass man mit seiner, sag ich mal, herausfordernden Lebenslage besser umgehen kann. Und das geht eben gemeinsam in der Gruppe leichter. Ganz hervorstechendes Merkmal eben ist diese Betroffenenperspektive und auch die Kompetenz der Betroffenen, die einfach für ihr eigenes Thema die Experten sind. Selbsthilfegruppen können natürlich eine medizinische oder therapeutische Behandlung niemals ersetzen, aber sie können sie eben ergänzen um die betroffene Perspektive und wie man eben einfach auch im Alltag mit zum Beispiel einer Erkrankung oder auch einem sozialen Problem leben oder umgehen kann. Mhm. Die Teilnehmenden in der Gruppe, muss man sich so vorstellen, die teilen ihre Erfahrungen, ihr Leid, aber auch das, was sie, wie sie die Krankheit bewältigen. Es ist, kann man sich so vorstellen, wie wenn alle so ihr Wissen in wie so eine Art Schatzkiste geben, und dann können alle gemeinsam draus schöpfen. Also natürlich auch diese Erleichterung, die man erfährt, indem man jemandem berichten kann, wie es einem geht, was einen belastet. Sie kennen ja sicher alle auch den Ausdruck, geteiltes Leid ist halbes Leid. Das ist ja so ein uraltes Sprichwort, und das kennen wir alle, egal um was es geht. Wenn wir einfach sich mitzuteilen, entlastet schon mal. Und dann auch noch Verständnis zu finden von Gleichbetroffenen, das erleichtert total. Und das Verständnis finden in der Regel, also es erzählen uns auch viele Menschen aus den Selbsthilfegruppen, finden sie eigentlich überwiegend ganz besonders dort, wo Menschen sind, die das Gleiche haben.
Ja, und einfach der Austausch miteinander, das ist aber immer alles, wie soll ich mal sagen, im abgeschlossenen Raum. Und normalerweise, wie ich es auch weiß, von anderen, die hier schon zu Gast waren, also kürzlich waren zum Beispiel die anonymen Alkoholiker, die bei uns waren und gesagt haben, sie wissen zum Beispiel gar nicht, wer der andere gegenüber eigentlich ist. Oder in ein paar Fällen wissen es natürlich. Das heißt, das ist alles anonym. Das heißt, wenn jetzt Leute da hingehen, dann wissen die im Prinzip gar nicht, wer jetzt der andere ist. Die sind halt einfach Betroffene, tauschen sich aus. Aber das, was gesprochen wird, bleibt ja in der Gruppe. wird nicht nach draußen getragen. Das heißt, da geht jetzt jemand raus und sagt, hallo, ich habe den und den getroffen und der hat das und das Problem und den Post bei Facebook. Und also das ist alles mal Spielregel in diesen Selbsthilfegruppen. Das, was dort gesprochen wird, bleibt in diesem Kreise und ist dann vertraulich.
Das ist natürlich die, sagen wir mal, die Regel, die allerwichtigste, die oberste Regel, dass das, die Vertraulichkeit, dass das, was gesprochen wird, auch unbedingt in der Gruppe bleiben muss. Und viele Gruppen stellen auch tatsächlich verschiedene Gruppenvereinbarungen auf. Auch das entscheidet natürlich jede Gruppe selber, wie umfangreich die sind. Aber es macht aus unserer Erfahrung tatsächlich Sinn, ein paar Regeln einfach auch aufzustellen. Und aber nicht jede Gruppe, also diese anonymen Alkoholiker, da ist es natürlich so, dass vielleicht man die Nachnamen auch nicht austauscht, aber das ist natürlich in einer anderen Gruppe, kann es wieder ganz anders sein. Da weiß man schon, wer ist, und das vereinbart jede Gruppe für sich, wie sie miteinander umgehen möchte.
Ich will es nur deshalb nur herausarbeiten, damit die Menschen, die sich jetzt vielleicht interessieren oder zuhören, sagen, das könnte man ja auch mal, dass die verstehen, dass das an der Stelle dass sie deshalb nicht irgendwo, dass das nicht öffentlich wird, dass sie nicht Sorgen haben müssen, dass sie halt irgendwie Prangen gestellt werden oder, wie gesagt, auf Social Media irgendwie da ein Schwarze irgendwie angeschwärzt oder irgendwas werden, sondern dass das an der Stelle absolut eine vertrauliche Sache ist und die Leute hoffentlich dann auch eben einen Nutzen für selber daraus ziehen können. Und in so einem Kreis, also gibt's ja irgendwie so ein Erfahrungsgewert, wie groß so eine Gruppe ist. Also sind jetzt in Bezug auf Gruppen auch Limits. Ich meine, wenn jetzt 100 Leute miteinander sprechen, ist wahrscheinlich schwieriger, überhaupt, dass jeder zu Wort kommt, als es jetzt nur 5 miteinander. Gibt's da so aus Ihrer Erfahrung, Wissen dann irgendwo auch eine optimale Größe oder auch ein Minimum oder ein Maximum, was vielleicht auch organisatorisch eingehalten werden soll? Oder ist das auch wieder ganz unterschiedlich, ein unterschiedliches Thema?
Also da gibt's durchaus auch eine Obergrenze. Also erfahrungsgemäß sind so 12 bis 15 Personen schon die Obergrenze. Also viele Gruppen treffen sich so circa 1,5 Stunden, manche auch bis zu 2 Stunden. Ist dann auch von der Teilnehmerzahl abhängig. Und irgendwann wird's dann einfach zu viel und es möchte natürlich jeder zu Wort kommen. Aber manche Gruppen sind durchaus auch viel kleiner. Also wir hatten es auch schon, dass sich nur 2 oder 3 zusammengefunden haben. Und die haben sich aber so fruchtbar ausgetauscht, sind so regelrechte Freundschaften entstanden. Also das ist dann auch ganz schön. Also auch wenn es jetzt keine Riesengruppe ist, kann da doch ganz viel wachsen im Miteinander.
Und das ist eben auch, was Frau Ringshandel gerade sagt, das ist ja auch so unterschiedlich mit den Gruppen, je nachdem, welche Schwerpunkte die auch haben. Es gibt Gruppen, die haben tatsächlich 20 bis 30 oder noch mehr Teilnehmer, wenn der Austausch von Informationen mehr im Vordergrund steht. Es gibt Gruppen, die treffen sich im Stuhlkreis, reine Gesprächsgruppen, und da ist natürlich tatsächlich bei 10 bis 15 personisch 15, wie gesagt, schon die Obergrenze. Und da zeigt sich eben auch wieder die Vielfalt der Gruppen, die so unterschiedlich sind.
Ja, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel für ein Thema ganz viele Menschen irgendwo Interesse und Bedarf haben, dann könnten die unter Umständen vielleicht eine zweite Instanz, eine zweite Gruppe auch gründen, damit das an der Stelle überschaubar bleibt, damit das an der Stelle nicht eben, wie schon gesagt, bei 100 Leuten dann eben ins Uferlose dann gerät und kein wirklicher Austausch mehr besteht.
Genau, also dann kann sich so eine Gruppe auch durchaus mal teilen.
Diese Info, also wie viele Menschen jetzt zum Beispiel in so einer Gruppe drin ist, haben Sie die Info auch vorliegen? Oder wenn Sie zum Beispiel wissen, die Gruppe hat sich gegründet, da ist vielleicht gerade mal sind gerade mal vielleicht 2, 3 Leute und in der anderen sind schon 80. Haben Sie diese Info auch oder haben Sie nur den Sachstand, dass die Gruppe gegründet wurde, dann auch, wissen Sie davon oder weiß ich eine Datenbank?
Also die exakte Teilnehmerzahl, die liegt uns leider nicht vor. Wir sind natürlich mit den Gruppen durchaus vernetzt, mit manchen mehr, mit manchen weniger. Und manche berichten uns dann auch, wie viele aktuell so kommen. Intensiveren Kontakt haben wir gerade in der Gründungsphase. Und da wissen wir dann schon, wie viele kommen. Aber die ganz genaue Zahl, die wissen dann die entsprechenden Ansprechpartner, an die wir weitervermitteln.
Mhm. Das heißt, für Sie gibt es dann immer je Gruppe 1 oder 2 Ansprechpartner. Die haben Sie dann auch bei sich vermerkt in der Datenbank. Und da wissen Sie dann, wo Sie anrufen oder wo Sie dann vielleicht jemanden, der Interesse daran hat, dann den Kontakt geben können. Also die Namen von 1, 2 Leuten haben Sie auf jeden Fall immer.
Genau, wir haben immer einen Ansprechpartner bei uns gelistet in der Datenbank, der uns vorab so einen Datenerhebungsbogen ausgefüllt hat. Wir geben natürlich nur die Daten weiter, für die wir auch das Einverständnis vorliegen haben. Und dann kann jemand, der Kontakt sucht zu einer Gruppe, eben eine E-Mail schreiben oder direkt anrufen.
Wie ist das eigentlich? Die Gruppen haben, also wenn Sie jetzt mal 10 Jahre zurückgucken, überwiegend Bestand oder haben die auch irgendwo, wie soll ich sagen, lösen sie wieder auf und dann kommen wieder neue Gruppen oder ähnlich, mit ähnlichem zusammen Inhalt wieder zusammen? Oder also wie lang oder erfahrungsmäßig, wie beständig ist so eine Gruppe? Gibt es jetzt welche, die schon immer da sind, oder gibt es welche, die ein halbes Jahr da sind und dann wieder weg sind? Also wie ist dann so normalerweise der Bestand oder die Durchhalte, wie soll ich mal sagen, also die Bestandszeit, ja?
Es gibt sehr viele Gruppen, die bestehen tatsächlich schon Jahrzehnte, auch mit dem gleichen Ansprechpartner, gleiche Ansprechpartnerin. Und manche Gruppen, die entstehen erst gar nicht so richtig. Das ist dann häufiger der Fall, dass sich einfach niemand meldet, obwohl man denkt, das ist doch ein Thema, das müsste ganz viele betreffen. Aber ja, manchmal klappt's einfach nicht. Also das kann natürlich auch vorkommen.
Wie man so eine Gruppe begründet und dann vielleicht auch mit Ihnen gemeinsam mit der Unterstützung dann das zum Laufen kommt, würde ich sagen, machen wir nach der nächsten Pause. Aber vorher hätte ich noch so die Frage, also Selbsthilfe ist natürlich ein Weg, ein Versuch vielleicht, um sich durch Austausch irgendwie auch Linderung bei einem Problem oder bei einem belastenden Thema zu schaffen. Aber es hat sicherlich auch seine Grenzen. Ne? Also irgendwo im medizinischen Bereich wahrscheinlich zum Beispiel, wenn jetzt jemand ernsthaft krank ist, nur miteinander reden, wird es so seine Linderung jetzt haben. Also wo würden Sie sagen, wo ist das, wo sind die Grenzen? Wo sagen Sie dann, nee, das ist jetzt nicht mehr das Richtige?
Also so eine Gruppe ist natürlich immer nur als Ergänzung zu sehen zu einer therapeutischen oder medizinischen Behandlung. Die kann eine Gruppe natürlich nicht ersetzen. Und wenn jemand in einer ganz schweren Krise steckt, dann sind einfach andere Hilfsangebote die erste Wahl. Und so eine Gruppe dann vielleicht unterstützend. Aber da gibt es ganz klar Grenzen, ja.
Wobei diejenigen, die wahrscheinlich in der Gruppe länger drin sind und dann an der Stelle also so ein bisschen den Moderator machen, da ja schon auch erfahren genug sind, um möglichen neuen Mitgliedern zu sagen, das ist vielleicht jetzt hier nur ein Teil, das ist jetzt nicht alles, was irgendwo vielleicht Hilfe verspricht, oder das ist die falsche Gruppe vielleicht sogar. Also das wird ja sicherlich irgendwo irgendjemand, der dann ja auch wahrscheinlich bei Ihnen Ansprechpartner ist, so ein bisschen so ein, ja, einfach so eine Art Moderator geben, der da ein bisschen auch dann mit zum Beispiel einem neuen Mensch, der dann kommt, irgendwo sich erstmal befasst und dann vielleicht auch berät und sagt, ja, hier richtig, hier nicht richtig, oder?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema und etwas, das wir auch den Ansprechpartnerinnen gerne mitgeben. Achtet gut auf euch und klärt im Gespräch vorab, was hat der Mensch für Erwartungen? Kann das die Gruppe überhaupt erfüllen? Ja. Und da muss man einfach ganz gut für sich sorgen. Und das sind zum Beispiel auch so Themen, die wir gerne in Fortbildungen aufgreifen und den Selbsthilfeaktiven mit an die Hand geben.
Ja, und inwieweit kriegen Sie dann zum Beispiel, wenn sich jemand gemeldet hat und Sie haben jetzt jemand vermittelt, der ist jetzt bei Ihnen gewesen, dann noch nachher mit, ob das zum Beispiel nach 1-2 Jahren dann von Erfolg war oder ob derjenige dann gesagt hat, nee, war nix und dann vielleicht mit vielleicht sogar unzufriedenem Gesicht dann wieder irgendwo aus dem Kreis rausgegangen ist. Kriegen Sie das meist auch noch mit oder ist dann, nachdem Sie vermittelt haben, bei Ihnen erstmal das Häkchen drunter und dann sind Sie so aus diesem Info, ja, sagen wir mal, aus diesem Info, ja, aus dieser Infobeziehung eher raus.
Das gibt's ganz vereinzelt. Also letzte Woche hatte ich tatsächlich eine Anruferin, die erzählt hat, sie war vor ein paar Jahren in der Depressionsgruppe und jetzt geht's ihr richtig gut und sie hat jetzt Lust, sich ehrenamtlich einzubringen und möchte ihre Erfahrungen weitergeben. Sowas ist natürlich total schön dann auch zu hören. Ist aber eher selten der Fall.
Ja, einmal so eine grundsätzliche Frage. Ich meine, Sie haben ja sehr viel auch mit schwierigen Situationen und Menschen zu tun. Ist das für Sie beide nicht auch eigentlich schon ganz schön schwierig, weil Sie ja überwiegend jetzt mit Menschen einfach zu tun haben, die kommen nicht und strahlen, sondern die haben ein Problem, denen geht's nicht so gut und Tag aus, Tag ein einfach immer mit dann doch schwierigen Situationen konfrontiert zu werden, stelle ich mir auch schwierig vor, oder? Wie ist das ja so für Sie? Oder ist das einfach dann, dass man das mit Erfahrung und allem, dass man da einfach ja professionell mit umgehen kann?
Also für mich persönlich ist es dennoch immer wieder eine Bereicherung, mit Menschen zu arbeiten und einfach was mitzugeben. Also ja, das ist schon fast wie eine Berufung für mich. Und wir tauschen uns im Team auch immer aus und besprechen auch mal Fälle, die uns irgendwie nahe gehen.
Ja.
Also ich denke, ich kann das ganz gut trennen.
Schön. Ja, und für mich ist es auch so, oder für uns eigentlich fürs ganze Team, dass wir auch ganz oft denken, wir haben einen sehr, sehr erfüllenden Beruf und Kontakt, also zu vielen, vor allem den Menschen aus den Selbsthilfegruppen, wo wir immer voller Bewunderung sind, die eigentlich trotz einer Einschränkung, trotz einer Erkrankung oder großen Krise aktiv werden, die Kraft aufbringen, sich zu engagieren, nicht nur für sich, für andere, um einfach ihre Lebenssituation zu verbessern. Also das ist total bewundernswert und ja, begeistert uns immer wieder.
Das heißt, es ist auch ein bisschen Erfolgsgefühl, ein bisschen irgendwo was bewirken konnte, so.
Ja, wir vermitteln ja nur. Also ich denke, dass die Selbsthilfeaktiven, das ist einfach toll, was wir da auch an Positivem dann erleben, was eigentlich möglich ist, trotzdem, dass man eine schwierige Lebenssituation hat, dass es eigentlich immer möglich ist, weiterzugehen.
Nun haben wir über die, ja, über den Nutzen, über die Selbsthilfegruppen, auch ein bisschen über, wie das Ganze funktioniert, gelernt, gesprochen, aber auch noch kurz auf die Grenzen der Selbsthilfe sind wir eingegangen. Und nun haben wir gesagt, es gibt eine Datenbank und Verringshandel ist die Datenbank, wie soll man sagen, Betreuerin, wenn ich das so richtig verstehe. Und also wir haben es, glaube ich, eingangs schon mal gesagt, da stehen, glaube ich, so an die 1000 Selbsthilfegruppen drin, Verringshandel. Oder wie viele Datensätze sind denn das gerade?
Das wäre schön, wenn es so viele wären. Also insgesamt sind da knapp 500 Angebote drin und reine Selbsthilfegruppen sind so etwa 200.
Also auf jeden Fall eine große Anzahl ist das und die sind auf jeden Fall alle irgendwo dann hier in Ulm und Umfeld. Das heißt, für diejenigen, die jetzt bei Ihnen dann sich melden, auch insofern besuchbar. Jetzt nehmen wir mal an, jetzt kommen Menschen, die also irgendeine Gruppe suchen. Die gehen dann mit Ihnen die Datenbank durch. Sie machen einen Vorschlag wahrscheinlich. Das heißt, Sie haben bestimmte Suchkriterien, zum Beispiel Psycho irgendwas oder was weiß ich, Herzprobleme, also im Sinne von herzmedizinisch, sowas vielleicht. Und dann geben Sie in die Datenbank das ein und dann spuckt die Liste Ihnen oder die Treffer einfach eine Trefferliste aus und dann sagen Sie den Gästen, okay, wir haben das, wir haben das, wir haben das und dann kann derjenige sich aussuchen, ob er zu einer oder zu all diesen Gruppen geht und dann im Prinzip ist einfach die Hilfe, die Sie leisten können, dann gegeben.
Genau, also häufig gebe ich gerne auch mehrere Selbsthilfegruppen weiter oder ergänzend auch eine Beratungsstelle. Wir hatten es vorher schon davon, dass sich's oft auch rauskristallisiert, dass das genannte Thema gar nicht so vordergründig ist. Also oft sind es dann auch die Angehörigen auf der Suche nach Unterstützung und dann stellt sich raus, die brauchen eigentlich noch eine ganz andere Hilfe auch für die anderen Familienmitglieder. Und da ist einfach sinnvoll, mehrere Angebote weiterzugeben. Und vielen ist das Hilfesystem hier auch gar nicht so bekannt. Erst dann, wenn man eben krank wird oder in Not gerät, dann macht man sich auf die Suche nach Unterstützung. Und so landen die Menschen dann bei uns und wir helfen weiter.
Ja, meine Frage ging auch ein bisschen in die Richtung. Also Sie geben die Übersicht, was es gibt. Aber es kann ja auch mal sein, jetzt findet einer oder eine Person nicht das Passende und entschließt sich dann zum Beispiel eine eigene Gruppe zu initiieren. Jetzt eben dann die Fragestellung, wie konkret geht das? Muss man dann irgendwo bei Ihnen zum Beispiel ein Formular ausfüllen und sagen, ich möchte gründen und hiermit gründe ich und Sie geben es dann bei sich in die Datenbank ein, Gründung durch so und so, am so und so vielten, oder muss man das irgendwo mal irgendwo beantragen? Gibt es meinetwegen sogar irgendeine städtische Institution, wo das vielleicht genehmigt werden müsste oder sowas, weil es dann möglicherweise einfach ja auch im Sinne von rechtlich irgendwie, wie soll man sagen, richtig gestellt werden muss. Schließlich ist ja nicht irgendwo nur ein Jux-Verein, sondern es ist dann doch eine Selbsthilfegruppe, wo dann auch Menschen mit einer gewissen Verantwortung irgendwo dann dahinter stehen. Also nicht jetzt irgendwie Spinnereien, irgendwie Blödsinnigen gemacht werden. Wie genau geht das? Wie sind dann die Vorgaben, vielleicht die Richtlinien, die es irgendwo gibt? Und wer kann überhaupt gründen? Ich meine, wenn jetzt ein Fünfjähriger kommt, klar, das würde nicht funktionieren, aber es muss ja irgendwo auch hinterlegt sein, wer kann und wie geht das dann?
Also in der Regel meldet sich eben jemand bei uns, das ist dann auch eine volljährige Person, die entweder selber betroffen ist von einer Erkrankung oder einer schwierigen Lebenssituation steckt oder als Angehöriger, und wir laden dann zu uns ins Büro ein, zu einer Gründungsberatung, wo wir dann intensiv beraten und begleiten können. Also die eigene Betroffenheit oder als Angehöriger ist schon mal eine wichtige Grundvoraussetzung. Und die Gruppen sind aber ganz eigenständig oder auch rechtlich eigenständig zugange. Es sind alles Ehrenamtliche, die sich da austauschen und zusammenfinden. Und wir können natürlich das entsprechende Know-how weitergeben. Gerade in der Anfangsphase, auch beim ersten Gründungstreffen, sind wir gerne dabei.
Ja.
Aber dann organisiert sich die Gruppe ganz selbstständig. Mhm. Und da sind natürlich viele Fragen damit verbunden, gerade in der Startphase mit den Räumlichkeiten oder auch Finanzen. Wie sieht es mit der Raummiete aus oder auch inhaltlich?
Ja, und es muss also jedenfalls nicht irgendwo sonst formal irgendwo amtlicher Seite hinterlegt sein, dass die jede Gruppe kann sich so eigentlich ohne großen Aufwand dann gründen, verstehe ich das richtig? Also es ist genau anders, wenn ein Verein sich gründet, der muss ein Vereinsregister eingetragen werden mit allen Verantwortlichen und. Aber wenn so eine Selbsthilfegruppe sich gründet, das ist dann nicht der Fall. Das ist, auf was ich hinaus möchte.
Genau, also formal muss da nichts irgendwie bei der Stadt oder dergleichen genehmigt werden.
Okay.
Sind rechtlich völlig eigenständig als Gesellschaften bürgerlichen Rechts, und wir können auch die Inhalte der Gruppen nicht prüfen.
Okay.
Also ist nicht unsere Aufgabe.
Mhm. Genau. Ja, nee, mein Gedanke war nur, vielleicht gibt es ja auch Leute, die einfach spinnige Sachen irgendwo, dann irgendwo Ideen haben. Ich meine, ich hatte auch schon vor 10 Jahren mal lang zurück in der Sendung jemanden, wo ich gesagt habe, das ist doch Käse mit, ich erzähle es nicht in der Wissenschaft, ich sage, das ist viel Glaube, aber wissenschaftlich Spinnerei, sage ich mal.
Ja,
so.
Das, wenn Wissen bei uns bekannt wäre, würden wir das natürlich nicht unterstützen. Wir lassen uns unterschreiben, dass sie quasi politisch, weltanschaulich, konfessionell neutral sind. Aber das ist natürlich auch eine schwierige Auslegungssache.
Ja, ist klar. Ja, und dann, wie gesagt, die wollen sich dann gründen. Dann könnten die theoretisch auch mal bei Ihnen zu einer Gründungsversammlung reinsitzen in Räumlichkeiten, ehe sie sich dann vielleicht selber was gesucht haben. Also das wäre möglich. Oder ja, einfach natürlich, dass sie von Ihnen dann die Info kriegen, wie läuft es am besten, wie ist die Handhabe für so eine, wie sitzt man vielleicht auch optimal, wie moderiert man so in der Richtung. Das würden Sie dann alles begleiten und auch ein bisschen Tipp geben oder vielleicht sogar mit reinsitzen einmal oder das nicht.
Wir sind auch gerne dabei beim ersten Treffen. Manchmal sind es auch 2 oder 3 Treffen, die wir begleiten. Und auch wenn jemand ganz unverbindlich mal zu uns zur Beratung vorbeikommt, dann kann man immer noch schauen, wie es weitergeht. Also.
Mhm. Ja, also. Und wenn man Fragen hat, dann können die Gruppen sich jederzeit an Sie beide auch wenden.
Auch das, genau.
Ja. Wir wollten da so ein bisschen noch so ein Schlusswort, so ein Fazit vielleicht auch ein bisschen ziehen, Frau Lüppers. Dann tun wir das doch.
Ja, wir hoffen natürlich, dass wir die Zuhörer nun jetzt auch ein bisschen für die Idee der Selbsthilfe begeistern konnten. Ja, Selbsthilfegruppen sind ein Weg, besser mit einer schwierigen Lebenssituation oder mit einer Erkrankung oder Krise umgehen zu können, um wieder Mut, Kraft und Hoffnung zu schöpfen und auch neue Perspektiven zu sehen. Im Leben ist es eben so, wir können uns die Umstände nicht immer aussuchen, aber worauf wir einen Einfluss haben, ist, wie wir mit einer Krise oder herausfordernden Lebenssituation umgehen. Aristoteles hat gesagt, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Das heißt, trotz Erkrankung oder Krise versuchen, den Blick auf das Positive auch zu richten und das Leben zu genießen, kleine Inseln des Glücks zu schaffen oder eben auch an den Umständen was zu verändern, aktiv zu werden. Das ist eigentlich vielleicht der beste Ausdruck, aktiv zu werden. Und vielleicht endlich mit einem kleinen Zitat, das uns als Team sehr gut gefällt. Zweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe engagierter Menschen die Welt verändern kann. Es ist die einzige, die es je geschafft hat. Ein Zitat von Margaret Mead. Und es heißt im Kleinen wie im Großen. Also im Kleinen vielleicht in der Selbsthilfegruppe.
Mhm. Ja, vielleicht konnte man dann dem einen oder der einen oder anderen, der, also den Hörern damit so ein bisschen einen Anstoß zu dem Thema geben. Und ich gucke mal auf die Uhr, wir haben tatsächlich 59:22 schon wieder. Frau Ringshandel, Frau Lüppers, herzlichen Dank, dass Sie heute da waren und uns heute über Ihre Aktivität im Selbsthilfebüro Korn ein bisschen mehr erzählen konnten. Das war die Plattform für heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost, eine Moderation. Und Sie hatten einen ganz kurzen Namen, auch wenn wir es gerade gesagt haben. Sie waren einfach nur einen kurzen Namen, ganz schnell.
Lydia Ringshandel.
Christine Lübbers und auch von uns herzlichen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/Plattform.